Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Hallo alle miteinander. Ja, miteinander. Da sind wir ja schon direkt beim Thema. Und wie schön, dass wir dieses neue Jahr, dieses Jahr 2025, ja fast schon traditionell könnte man sagen, gemeinsam beginnen. Dass wir zusammen einsteigen als Glaubensgeschwister mit allen Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und wir kennen uns, wir vier Gemeinden, ein bisschen, aber bestimmt nicht alles. Was wir so im alltäglichen Gemeindealltag miteinander verhackstückeln, ist uns voneinander bekannt. Von daher schön, dass es immer diese Begegnungsfläche hier gibt, direkt zum Jahresbeginn. Also, lasst uns doch miteinander Hoffnung leben. Ein total schönes Thema, ein wichtiges Thema, wie Steffen schon gesagt hat, gerade in diesen Zeiten, in denen man so oft resigniert und hoffnungslos da sitzt und denkt, schlimmer geht nicht mehr und dann kommt schon der nächste Knaller daher. Okay, wir brauchen also eine ermutigende Bibelstelle. Entweder was mit ganz viel Vision, mit einer großen Vision, so wie zum Beispiel in Jesaja, mit irgendwas, was uns eine Zukunft malt, die Gott uns schenken wird. Aber nein, was wir heute lesen werden, steht nicht in Jesaja. Oder vielleicht bräuchten wir eine Bibelstelle mit ganz viel Jesus, mit ganz viel Begegnung, wo Jesus Menschen heilt und ermutigt und die Gebrochenen wieder zusammen pflegt und Seelen heilt und Menschen, die Is auf die Punkte setzt. Aber ehrlich gesagt, nee, es ist auch keine Jesus-Stelle, die sich die Allianzgebetswoche ausgesucht hat. Dann vielleicht, was könnten wir noch nehmen? Offenbarung. Offenbarung ist auch gut, weil die Bösen werden zerschmettert und die Guten triumphieren und Jesus erweckt alle auf und Happy End sozusagen. Aber ich werde heute auch nicht über die Offenbarung predigen. Also unser Text heute für das Thema Miteinander Hoffnung leben ist fast ein bisschen pragmatisch, dafür aber sehr konkret und lebensnah. Man könnte es einsetzen in der Familie, in der Gesellschaft, in der Politik und auch in der Gemeinde. Und darum bin ich sehr gespannt, wer was nachher hier mit rausnimmt, denn ich glaube, es gibt ganz verschiedene Anknüpfungspunkte. Was interessant ist, ich warne euch schon mal, das Wort Hoffnung kommt leider kein einziges Mal vor. Aber naja, ich bin überzeugt davon, dass Hoffnung an den Orten entsteht, an denen Gott wirkt. Und dann füllen wir das eben mit Leben. Wir füllen mit Leben, was er uns aufträgt. Und wir gestalten. Also legen wir mal los. Unser Text heute steht im 1. Thessalonicher Brief, 5. Kapitel, die Verse 12 bis 18a. Ich lese nach der Basisbibel. Es sind übrigens abschließende Anweisungen für das Leben in der Gemeinde oder in Gemeinden. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen auch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Soweit für heute. Wie der Text weitergeht, das wird euch Christoph nächste Woche in der LKG erzählen. Aber erstmal so viel. Also, wir befinden uns in der Gemeinde Thessaloniki und Paulus schickt einen Brief. Es ist übrigens mutmaßlich der erste und älteste Brief, den Paulus schreibt, also irgendwie auch was Besonderes. Und Thessaloniki, das war eine junge Gemeinde, eine Hafenstadt. Und die wurde ja frisch gegründet und Paulus war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es die überhaupt geschafft hat, weil er musste sehr überstürzt aufbrechen, weil er verfolgt wurde und weil er da nicht gern gesehen wurde. Aber die Gemeinde war klein und lebte und baute sich auf. Ich würde mal sagen, also die Gemeinde in Thessaloniki war eher Kirche nebenan als Landeskirche seit Tausenden von Jahren. Neu, am Entstehen, die Strukturen waren noch nicht verfestigt, es war alles noch im Werden. Und mitten in diese ja, wirklich junge, lebendige Gemeinde, die Paulus auch vorher sehr lobt für ihren Glauben und für alles, was sie so für Gott tun und was sie miteinander machen. Mitten da hinein sagt Paulus eben auch diese Worte: Achtet eure Leitung, achtet eure Gemeindeleitung. Okay, jetzt könnte man sagen, das wäre ein super Workshop-Thema für einzelne Gemeinden. Aber was soll ich jetzt heute zu Gemeindeleitung sagen, wo vielleicht Gemeindeleitungen bei uns Vieren sehr unterschiedlich funktionieren und doch im Kern ja doch alle demokratisch verankert sind. Wenn wir aber vor Augen haben, dass es sich um eine sehr junge Gemeinde handelt, dann kann man sich schon vorstellen, wie viel die Leiter dort geleistet haben. Also Gemeinde braucht Leitung und die Frage ist immer, wie? Wir heute alle denken, ja, Leitung, klar, das ist ein großes Miteinander. Ich habe aber, als ich das erste Mal gelesen habe, direkt gedacht so, wow, nach Luther klingt das noch ein bisschen strenger, also ne, Achtung und Hochachtung und so ein bisschen klang es auch nach Unterwerfung. Und ich finde, Leitung ist ein schweres Thema, weil natürlich verstehen wir das basisdemokratisch, aber manchmal muss man ja auch Bibelstellen mit anderen Brillen lesen und sich überlegen, was würde jemand denn daraus interpretieren, der Leitung viel höher hängt und viel autoritärer sieht. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, und zwar aus unserer Gemeinde. Ja, so, passt auf. Da gibt es 5 Punkte und 2 Punkte, ich lese nur Punkt 3 vor, ja. Punkt 3 ist, den Anordnungen des Führers muss sofort Folge geleistet sein. Sein Original-Gemeindedokument, allerdings von 1933. Und so wurde im EC hier in Wuppertal Gemeinschaft gelebt. Punkt 3 wird noch ausgeführt. Die Anordnungen, die ich nach reiflicher Überlegung treffe, will ich bis ins Kleinste befolgt wissen. Wer meint, nach seinem eigenen Willen handeln zu müssen, mag zusehen, in welchem Bund ihm dafür Gelegenheit geboten ist. Bei uns gibt es das nicht mehr. Okay. Das ist wirklich lange her. Ja, ich habe das auch mit meinem Gemeindebibelgespräch aufgearbeitet. Das ist tatsächlich die Anweisung des EC-Leiters gewesen, die er von einer Dresdner Tagung mitgenommen hat. Wir alle wissen, welche Strömungen in dieser Zeit auch maßgeblich Kirche beeinflusst haben, welche Strömungen uns Menschen beeinflusst haben. Und ich lese das heute darum vor, weil ich Angst darum habe, dass solche Dinge wiederkommen könnten. Und darum ist es mir so wichtig, so Sachen aufzuarbeiten. Und so wurde eben im EC damals der Ton gesetzt. Und jetzt meine LKGler, mit denen ich das besprochen habe, ne, ihr habt auch gesagt, ja, und dieser Ton, der halte ja auch noch nach. Wir haben noch Menschen erlebt, die so geprägt wurden und auch wir selber haben diese Prägung mitbekommen teilweise noch. Ne? Und darum, also wer Leitung so sieht, der ist in meinen Augen nicht Jesus-mäßig unterwegs, weil Jesus die ganze Zeit schon einen Leitungsstil gepflegt hat des Miteinanders, der Wertschätzung, des Sehens, was braucht der andere. Nicht der Beliebigkeit. Und natürlich, eine Gemeinschaft braucht Regeln und eine Gemeinschaft braucht auch Leitung, die was entscheiden darf. Weil wenn eine Leitung nichts entscheiden darf, dann ist es ja auch sehr schwer zu leiten. Und da immer wieder die Balance zu finden, darum zu ringen, dass die Leitung danach fragt, was braucht denn die Gemeinde, was brauchen die Menschen im Umfeld und dass aber dadurch auch diese Leitung gewertschätzt ist. Ich glaube schon, dass viele, viele Vorstände, viele Leiter wirklich sagen, oh, es ist wirklich viel Arbeit und vieles von dem bleibt doch eben unsichtbar. Und deswegen kann ich den ersten Punkt doch gut und in vollster Überzeugung sagen, wertschätzt eure Leiter und eure Leiterinnen und seht, was sie alles tun und unterstützt sie nach Kräften und kritisiert sie, wenn sie auf dem falschen Weg sind und ringt mit ihnen auch immer wieder neu um das, was in der Gemeinde Gültigkeit hat. Also Gemeinde braucht Leitung und vor allem, wenn alles noch so im Werden ist, ist Leitung, glaube ich, unglaublich wichtig und muss mit unglaublich viel Verantwortung auch durchsetzt werden. Und darum auch ein wichtiges Thema in der Allianz. Lasst uns auch für Leitungen in Gemeinden, in Gemeinschaften beten. Lasst uns ihnen den Rücken stärken. Lasst uns Leiterinnen und Leitern mit Gebet und Ressourcen und dem, was wir dazu beitragen können, zur Seite stehen. Denn Leitung hat es nicht leicht. Und gleichzeitig macht es Spaß zu gestalten. Und es ist schön, wenn man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Gemeindeleiterinnen und Leiter prägen den Stil und das Miteinander einer Gemeinde. Und ja, wie gesagt, auch als Kinder ihrer Zeit, 1933 war eben vieles, vieles noch anders. Und dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, wie geht man denn gegen solche Strömungen auch an? Aber ich glaube, es ist unsere Verantwortung, unsere Pflicht, das zu tun. Also, wir lesen den Vers 12, mit dem dieser Text zur Allianzgebetswoche losgeht, nicht durch die autoritäre Brille, sondern wir sehen, wir öffnen einen Raum des Miteinanders und wir schauen auch, dass Macht okay ist, aber nicht missbraucht wird. Denn dahin möchte ich nicht zurück. Das war mein erster Punkt. Mein zweiter von dreien ist, Gemeinde braucht ganz dringend ein Miteinander. Thorsten Dietz sagt, die Demokratisierung des Glaubens, niemand kann sich anmaßen, absolut und eindeutig zu sagen, was Sache ist. Alles muss immer wieder von Gott her relativiert werden. Und dafür brauchen wir das Miteinander in der Gemeinde, um uns auch gegenseitig das Wort Gottes zu sagen. Also, eine Gemeinde braucht ein Miteinander, einen Austausch, auch die Unterschiedlichkeit, an der wir uns abarbeiten können. Und Demokratie und Miteinander ist mühsam. Und ich glaube, je vielfältiger und diverser eine Gemeinde ist, desto schwieriger ist dieses Miteinander, weil wir erstmal den anderen verstehen müssen, lesen müssen, glauben müssen, was seine Erfahrungen ausmacht, die wir vielleicht überhaupt noch nie gehört haben. Und dieser Text hier, den Paulus an die Gemeinde Thessaloniki schreibt, der macht das Miteinander richtig, richtig groß. Der sagt, nehmt auch die Gefühle des anderen ernst, schaut, dass ihr das Gute tut und das Böse lasst. Und dafür muss man auch schon mal seinen Mut zusammennehmen, um Missstände anzusprechen. Denn jede Gemeinde hat durch die Fehlbarkeit der Menschen auch Dinge, die angesprochen werden müssen. Und das wertschätzend zu tun, das ist, glaube ich, eine wirkliche Basis für den Frieden, den Zusammenhalt und die Vergebungsbereitschaft in einer Gemeinde. Wie können wir im Frieden miteinander leben, in der Vergebung, aber nicht in der Scheinheiligkeit? Ich glaube, das kennen auch viele von uns, dass man so kleine Problemchen hat und man findet jemanden anders vielleicht nicht so richtig gut oder versteht seine Meinung nicht oder ärgert sich über Kleinigkeiten. Und dieser Ärger, der kann sich sehr leicht anstauen. Und dann habe ich mindestens zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ja, in Jesus ist das schon alles in Ordnung. Und ich sage es mal so, ich kippe so ein bisschen Vergebungssoße drüber und hoffe, dass das schon wird. Aber das ist nicht so eine gute Idee. Die bessere Idee wäre zu sagen, ich gehe dieses Problem auch an und suche das Gespräch mit demjenigen, mit derjenigen, über die ich mich ärgere. Vielleicht erstmal im Kleinen. Und dann kann ich ja auch im Kleinen ein Gespräch führen. Und ich weiß, das ist mühsam und Menschen ändern sich ja dann doch nicht, wenn man Gespräche geführt hat. Aber vielleicht ändert sich was in unserer Beziehung. Und vielleicht kann ich dann im Miteinander wieder aufrechter sein und wirklich diese Vergebung leben, die Jesus uns so sehr ans Herz legt. Also, ja, im Text geht es auch darum, dass wir uns zurechtweisen, wenn sich Menschen nicht an die Regeln halten. Und da ist es Aufgabe der Gemeindeleitung, aber vielleicht auch jedes einzelnen Gemeindemitglieds, ein ernstes Gespräch zu führen. Ja, und das möchte niemand so richtig gerne. Das macht keinen Spaß und man ist aufgeregt. Man hat auch Angst, dass dann die eigene Fehlbarkeit zutage kommt. Ja, natürlich. Niemand ist perfekt und die Vergebung ist für alle da. Und die Basis für Frieden ist tatsächlich auch Kommunikation. Miteinander reden, nicht übereinander. Und wenn man das frühzeitig ehrlich und wertschätzend tut, dann freut sich Paulus, denn genau das fordert er in seinem Brief. Und ja, Vergebung braucht Zeit, Gespräche brauchen Zeit. Und da ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde auch daran denken, einander zu helfen, Seelsorge groß zu halten und lebendig, dass wir uns auch trauen mit dem, wo wir nicht weiter wissen, das Gespräch mit Menschen zu suchen, die in der Gemeinde unser Vertrauen genießen. Und das dürfen wir und das sollen wir. Denn wenn Paulus so aufzählt, was wir alles tun sollen, für wen wir alles tun sollen, dann müssen ja auch Leute da sein, für die das getan werden muss. Und Überraschung, das sind auch wir. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten. Wir sind die, denen vielleicht auch irgendwann mal ein ernstes Gespräch angemahnt wird Und dann sollten wir es führen und nicht sagen, oh, dann ist aber die Gemeinde blöd, ich gehe. Oder wir sind vielleicht die, die Hilfe brauchen, wieder auf einen guten Weg zurückzukommen, weil unsere Lebensphase schwierig ist oder wir zu viele Krisen durchlaufen haben. Also dieser Text sagt nicht nur, was wir tun sollen, sondern auch, was wir in einer Gemeinde empfangen dürfen. Nämlich ernste Gespräche, Wertschätzung, dass uns geholfen wird, dass wir ein gutes Miteinander haben und dass wir gemeinsam das Gute suchen. Wir sollen Ängstliche ermutigen, uns um Schwache kümmern, Geduld mit allen haben. Und ich weiß, dass viele Menschen mit mir viel Geduld haben müssen. Eben zum Beispiel habe ich aus dem Publikum eine Dame so machen sehen, dass ich langsamer reden soll. Und das macht die nicht zum ersten Mal. Das macht die schon wirklich, ich glaube, seit ich da bin. In ab, ich glaube, die wechseln sich ab. Und die müssen so viel Geduld mit mir haben, weil ich es immer noch nicht kapiert habe. Und ich bin jetzt schon ein paar Jährchen da. Also danke für eure Geduld. Also man steht immer auf zwei Seiten. Vielleicht sind wir mal ängstlich und müssen ermutigt werden. Oder wir fühlen uns schwach und sind froh, wenn sich jemand um uns kümmert. Oder wir galoppieren irgendjemandem davon und jemand muss uns geduldig wieder einfangen. Oder wir kriegen was zum 100. Mal nicht auf die Reihe und müssen einfach um die Geduld der anderen bitten und dürfen sie aber auch empfangen. Und das in einer Gemeinde, dieses ganze Miteinander, das braucht wahnsinnig viel Zeit. Nehmen wir uns diese Zeit? Es braucht wahnsinnig viel Kraft. Lasst uns darum bitten. Lasst uns gemeinsam ermutigen, helfen, uns gegenseitig wieder auf den Weg bringen. Und der dritte Punkt. Gemeinde braucht eine lebendige Hoffnung. Und da, finde ich, hätte Paulus auch noch mal ein bisschen mehr Jesus reinlegen können. Er sagt, freut euch immer zu, betet. Ja, er gibt uns viele Handlungsanweisungen mit. Und deswegen fand ich den Text, den der Steffen ausgesucht hat, so wunderbar. Wir sind der Leib Christi. Wir sind es schon und wir gehören alle zusammen. Und das kann unsere Freude so groß machen. Wir sind Gemeinschaft, so wie wir heute da sind, genauso wie wenn wir sonntags in unseren jeweiligen Gemeinden sitzen. Wir sind ein Leib und Jesus lebt. Jesus liebt bis in alle Ewigkeit. Das ist so ein Riesengrund zur Freude. Und neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die sagte, ach, es ist so schwer, immer geht es um die Sünde und um die Vergebung und dass wir gerettet werden müssen. Aber mir ist es ein bisschen wenig Freude. Okay, sie hat recht, weil Paulus sagt, freut euch. Vielleicht sollten wir auch im Alltag noch mal mehr unsere Freude verankern und sollten lauter jubeln lernen. Ich weiß, wir Deutschen sind da nicht so, ne? Sollten zum Singen nicht nur aufstehen, sondern sogar mal vorsichtig hin und her wippen und mal gucken, ob das was mit unserer Freude macht. Bin ich auch nicht so der Typ für, aber vielleicht, ich darf ja auch meine Predigt für mich selber halten. Also manchmal kommt uns Glaube schwer vor und als wäre unglaublich viel Moral darin verankert und wir müssen dies und wir müssen das und jetzt sollen wir uns auch noch freuen? Ich glaube schon, dass man Freude auch einüben kann und dass man sich bewusst auch für die Freude entscheiden kann. Und dass die Freude in Jesus Hoffnung wecken kann, lebendige Hoffnung. Also lasst uns mehr von der Freude erzählen, lasst uns manchmal im Alltag hin und her schwingen, voller Jesusfreude. Und vielleicht ist es auch kein Befehl, freut euch, sondern eine Erlaubnis, dass wir trotz all dem Schweren, was in unserem Leben präsent ist, seien's Krankheiten oder seien's Krisen oder Schicksalsschläge oder die Welt, dass wir die Erlaubnis haben, uns zu freuen, weil wir wissen, Jesus lebt und Jesus liebt und Jesus ist bis in alle Ewigkeit unser Herr und unser Herz und unsere Seele. Lebendige Hoffnung geschieht auch durchs Beten. Beten, danken und da würde ich sagen, ja, betet, dankt und hofft. Erlaubt es euch. Nutzt das Hoffnungskraftwerk Gottes in Jesus Christus. Und das alles, diese ganze Handlungsanweisung, die Paulus uns hier mitgibt, die gibt er uns ja mit aus dem Glauben heraus, aus dem Gedanken heraus. Wir sind ein Leib. Und im guten, wertschätzenden Miteinander mit Jesus und mit den Menschen, da wächst doch automatisch auch die Hoffnung, dass wir die Welt doch ja nicht verloren haben, weil Jesus sie erhält und weil Jesus unser Heiland ist. Und da wächst auch die Hoffnung, dass es einen Ort gibt, an dem ich gut aufgehoben bin, an dem ich sicher bin, an dem ich Menschen treffe, die mich nicht verurteilen, nämlich die Gemeinde. Hoffentlich gibt es auch noch andere Orte auf der Welt, aber wenn das ein Ort ist, wo ich das sicher weiß, dann ist das ein Hoffnungsort und dann kann das zum Hoffnungskraftwerk werden. Und das gilt, obwohl ich versage, obwohl ich schuldig bin, obwohl ich mit meinem Wesen auch anderen gelegentlich auf die Nerven gehe, obwohl ich zu schnell rede oder zu langsam handle, obwohl ich Leitungsaufgaben mal gut, mal schlecht empfinde oder auch auslebe. Ich bin angenommen, du bist angenommen in deiner Gemeinde und in der großen Gemeinschaft Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.